Deutschlandfunk, Medias Res.
Randalierer beschädigen eine Moschee, greifen die Polizei mit Ziegelsteinen und Straßenschildern an. 53 Polizistinnen und Polizisten werden dabei verletzt. So ist das am Dienstag bei Protesten in Southport passiert, nach einer Mahnwache für die Opfer eines Messerangriffs, bei dem unter anderem 3 Mädchen getötet wurden. Auch in London hat es Ausschreitungen gegeben. Grund für die Krawalle waren laut Polizei Gerüchte und Falschmeldungen über die Herkunft des Täters. Franziska Hoppen berichtet für uns aus London. Frau Hoppen, wie ist es von Gerüchten hin zu diesen Ausschreitungen gekommen?
Diese Gerüchte haben sich rasend schnell im Internet verbreitet, sind in den sozialen Netzwerken von Accounts mit großer Reichweite immer tiefer ins Netz reingetragen worden, von Fake News Websites, von Verschwörungstheoretikern, übrigens auch aus den USA. Und die Menschen, die dann randaliert haben, hat die Polizei mehrheitlich dem rechtsextremen Spektrum zugeordnet, zum Beispiel der Gruppe English Defence League. Die sollen sich auch aufgrund der Fake News ganz bewusst verabredet haben und sind dann aus unterschiedlichen Städten angereist.
Es gibt ja auch Prominente, die Öl ins Feuer gegossen haben. Der chauvinistische und frauenfeindliche Influencer Andrew Tate hat auf X weiter Lügen zur Identität des mutmaßlichen Täters verbreitet. Nigel Farage, der Parteichef von Reform UK, hat spekuliert, dass die Behörden die Wahrheit zurückhalten würden. Welche Rolle spielt das in der Debatte?
Ja, die Debatte hier fokussiert sich fast ausschließlich auf diesen Teil der Geschichte, also auf die Verbreitung von Fake News auf Social Media. Mir fehlt total eine Analyse zur Frage, warum sich dann auch so viele Menschen auf der Straße verabredet haben. Denn eine große Klappe im Internet, das haben ja viele, dass sich Fake News schnell verbreiten, ist längst bekannt. Dass emotionale, rassistische Infos viele Klicks bringen, ist auch bekannt. Und auch, dass es den Verstärkern wie zum Beispiel Influencern weniger um politische Ziele geht als schlicht um Traffic, also um Geld. Das ist auch nicht neu. Ich will jetzt eigentlich wissen, wie groß ist das Problem, das Großbritannien mit Rechtsextremismus hat? Was für Gruppen waren das genau? Wie viele Mitglieder haben die? Aus welchen Bevölkerungsteilen kommen die Menschen? Und an diesem Punkt ist die Debatte aber einfach nicht.
Was glauben Sie, wie lange wird es dauern, bis medial auch diese Debatte angestoßen wird?
Ich kann es nicht sagen. Ich weiß nicht, ob wir da hinkommen. Die Berichterstattung ist im Moment fast ausschließlich deskriptiv. Wir haben überall Ticker, was passiert, aber es geht eben nicht in die Tiefe. Ich weiß nicht, woran es liegt.
Welche Versuche hat es denn gegeben in Großbritannien oder gibt es vielleicht auch noch, diese Fake News wieder irgendwie einzufangen und dagegen zu steuern?
Ja, also es wird sicherlich demnächst eine Debatte darüber geben, ob die sozialen Netzwerke auch hier besser kontrolliert werden müssen, was es rechtlich für Möglichkeiten gibt, ob es eine Aufsicht geben soll. Das dringt jetzt schon aus der Politik so ein bisschen durch. Und vorhin haben hier bei uns im Studio plötzlich alle Handys mit Push-Nachrichten vibriert, denn der Richter, dem der Tatverdächtige heute vorgeführt wurde, hat entschieden, dass der Name dieses jungen Mannes jetzt doch bekannt gegeben werden kann. Weil der noch 17 ist, muss der Name eigentlich per Gesetz geschützt werden, aber in 6 Tagen wird er 18. Und der Richter hat also genau das öffentliche Interesse als Grund für diese Entscheidung genannt und gesagt, mit der Veröffentlichung des Namens will er gegen die Fake News vorgehen. Also so ein bisschen das Argument von NRW, das Sie auch gerade angeführt haben.
Wie ist denn Ihre Einschätzung? Hätte die Polizei da früher reagieren müssen, damit sich solche Gerüchte erst gar nicht so weit verbreiten können? Hätte das geholfen, wie der Richter es jetzt sagt, wenn man zum Beispiel frühzeitig informiert hätte?
Ich glaube, die Polizei kann da wenig machen, die muss sich ja an die Gesetze halten. Und das Gesetz sagt eben, dass man diese Details über minderjährige Tatverdächtige nicht preisgibt. Und es ist ja auch von allen Seiten appelliert worden, dass die Menschen keine Fake News verbreiten sollen. Und auch als die Polizei dann stückchenweise so ein paar Infos rausgegeben hat, zum Beispiel, dass die Eltern aus Ruanda kommen, das war dem Mob völlig egal. Ich glaube, da kommen eher so Sachen zusammen, die schwer zurückzudrehen sind. Nämlich 14 Jahre konservative Tory-Regierung, die immer weiter nach rechts gerutscht ist und die so einen populistischen, rassistischen Diskurs über Muslime und Asylsuchende erst salonfähig gemacht hat. Wahrscheinlich auch mangelnde Medienkompetenz. Wie unterscheide ich jetzt eine komplette Fake News-Seite von einer echten Nachrichtenseite? Und vermutlich kommt dann auch noch Unzufriedenheit dazu, die sich dann in solchen Momenten entlädt. Und das ist, glaube ich, nichts, was mal eben so behoben werden kann. Und ich bin gespannt zu sehen, wie Labour diese systematischeren Probleme angehen will.
Gibt es irgendwas, was Ihnen Hoffnung macht in der Debatte?
Die Menschen in Southport, muss ich sagen, es gab sehr bewegende Bilder. Das war allerdings gestern, als hunderte Anwohner zusammengekommen sind, mit Schaufel und Besen und die Moschee repariert haben, deren Fenster kaputt gegangen sind und die Straßen neu asphaltiert haben, die aufgebrochen sind von den brennenden Mülltonnen und dem brennenden Polizeiauto und die gesagt haben, all diesem Hass wollen wir was Positives, nämlich unsere Gemeinschaft, entgegensetzen und wir lassen uns davon nicht unterkriegen.
ARD-Korrespondentin Franziska Hoppen aus London über die Ausschreitungen in Southport und London, angeheizt durch Falschmeldungen über Social Media. Frau Hoppen, danke für das Gespräch.